Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Wurde Matej Mohoric, der gewann damals, der Slowene mit nur 6 Sekunden Vorsprung von Nils Pollitt. Und in diesem Jahr gibt es dann also die zweite Auflage nach dem Restart. Von Hannover geht's nach Erfurt über 4 Etappen und wir blicken mal voraus auf dieses einzige Etappenrennen im Profi-Radsport in Deutschland. Und das machen wir hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Malte Asmus, aber viel wichtiger, meine beiden Experten, diesmal auch wieder beide mit dabei, Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Hallo ihr beiden.
Schönen guten Abend.
Guten Abend zusammen.
Marc, du hast uns ja hängen lassen bei der Vuelta. Du hattest andere Verpflichtungen, du musstest arbeiten, ne?
Ich musste arbeiten, ja. Das ging leider diesmal nicht. Tat mir auch sehr leid, hätte ich gerne gemacht, aber naja, habt das ja auch gut ohne mich hinbekommen.
Wir haben auf jeden Fall schon wieder dafür gesorgt, dass einige der von uns Getippten auf dem Podium sich schon wieder zerlegt haben. Der gute Herr Kreuzweg, dem ist der Fluch, ja, unserer Tipps zum Verhängnis geworden. Ich war schon wieder schuld. Ich sollte das Tippen, glaube ich, lassen.
Du solltest dir auf jeden Fall Leute fürs Tippen aussuchen, die du nicht magst, weil das endet nicht so gut für die, ne?
Ich habe ein neutrales Verhältnis eigentlich zu allen Radsportlern, zumindest was so die Zuneigung angeht. Aber ja gut, es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde mich heute beim Tippen bei der Deutschlandtour zurückhalten. Wir kommen ja auch erst am Ende zu den Tipps. Lasst uns einfach mal vorher anfangen. Ich sagte es ja schon eingangs, dass die Deutschlandtour ja Anfang der 2000er, Mitte der Nullerjahre schon mal eine richtige Institution in Radsport Deutschland war. Damals ja auch der große Boom in Sachen Radsport bei uns gewesen. Dann verschwand sie in der Versenkung. Jetzt ist sie wieder da, Erik. Was bedeutet denn die Deutschlandtour für Radsport Deutschland im jetzigen Moment?
Ich glaube, dass es gerade so im jetzigen Moment vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, wie es noch vor ein paar Jahren war, als der Sport einfach wirklich in Deutschland, ja, auch medial ja sehr in sehr, sehr schlechtes Licht gerückt wurde. Das hat sich ja Gott sei Dank alles ein bisschen gebessert, auch dank solcher Fahrer wie Marcel Kittel, John Degenkolb, Toni Martin, André Greipel, die auf eine sehr, ja, ich sag mal, begeisternde Art Erfolge gefeiert haben und sich auch viele, viele Jahre dafür eingesetzt haben, dass der Radsport in Deutschland wieder die Bedeutung bekommt, die ihm mal zustand. Es hat natürlich ein paar Jahre gedauert, ist natürlich in Deutschland auch immer alles nicht ganz so einfach, mit den ganzen behördlichen Auflagen so ein Radrennen aus dem Boden zu hieven. Gerade wenn man sieht, andere Rundfahrten, vor allem die Bayern-Rundfahrt, die dann einfach das finanziell nicht mehr geschafft haben, das zu stemmen. Prinzipiell, ich glaube, so das Peloton dieser Welt kommt sehr, sehr gerne nach Deutschland, denn die Straßen sind meistens doch recht gut. Und man hat es ja auch letztes Jahr gesehen oder auch schon im Jahr davor beim Tourstart in Düsseldorf. Also die Begeisterung bei den Fans, die ist ja nach wie vor ungebrochen. Also da ist ja wirklich Stimmung vom Feinsten. Und ich glaube, für die deutschen Fahrer ist das wirklich eine schöne Bestätigung für die Erfolge der letzten Jahre. Und gleichzeitig ist es natürlich enorm wichtig, um Nachwuchs zu generieren, um Fans für den Sport zu gewinnen. Gerade im Kindesalter, dass man dann vielleicht auch in 10, 20 Jahren weiterhin sich über sportliche Erfolge aus Deutschland freuen kann.
Marc, und gerade so eine Tour dann, auch wenn sie eben sehr kurz ist, mit 4 Etappen fällt sie natürlich kürzer aus als jetzt die ganz großen Touren wie die Tour de France oder auch die parallel stattfindende Vuelta, ist natürlich auch für kleinere deutsche Teams dann auch ein Anreiz, ja, die Qualifikation auf sich zu nehmen und auch für noch kleinere Fahrer, noch nicht so bekanntere Fahrer ein Ding, sich vor eigenem Publikum richtig schön zu präsentieren.
Ja, absolut. Erik hat ja schon viele Punkte genannt, warum die Deutschlandtour für Deutschland eigentlich doch schon, ich finde, sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir jetzt wieder eine größere oder eine bedeutendere Rundfahrt hier im Land haben. Ein Punkt ist, wie du sagst, auch die vielen kleineren Teams und die Fahrer, ob jung oder alt, die in den kleineren Teams fahren, für die ist das natürlich erstmal eine Riesenmotivation, vom Jahresanfang an sich dafür zu qualifizieren. Teams wie Bike Aid, die jetzt dabei sind, P&S Metalltechnik, Downer, Lotto Kernhaus, die vier haben sich über die Radbundesliga qualifiziert. Für die ist das natürlich ein Riesending. Das ist extrem wichtig fürs Überleben, für die nächsten Jahre. Das ist für die Sponsoren ein Riesenhighlight. Plötzlich sieht man die Trikots im Fernsehen in Deutschland. Das passiert sonst recht selten, bis gar nicht. Und für die ist das ja enorm wichtig, einfach so eine Deutschlandtour zu haben. Und die Jungs von den vier Teams, die wird man auf den Etappen auch sehr häufig in den Ausreißergruppen sehen und wenn ARD und ZDF übertragen, das ist einfach ganz, ganz wichtig und Gold wert gerade für diese kleineren Teams und die jungen Fahrer können sich da super präsentieren, die werden alle hoch motiviert sein, die Deutschen und für alle aus diesen kleinen Teams ist das Saisonhighlight und ganz, ganz, ganz tolle Sache für alle.
Aber es sind ja nicht nur die kleineren deutschen Teams da, sondern Erik, es hat sich auch aus der Gruppe der World Tour Teams einiges angesagt. 15 Mannschaften aus dem World Tour Teamkreis sind mit dabei und ein paar sehr klingende Namen.
Ja, da sind wirklich Namen dabei, die in der Welt des Radsports wirklich großen Klang haben. Und ich glaube, das macht auch, wenn ich da nochmal so ein bisschen an das, was Marc gerade gesagt hat, anknüpfen darf, das macht, glaube ich, auch diesen Reiz aus. Du fährst für ein, in Anführungsstrichen, kleines deutsches Team und hast jetzt mal die Chance, gegen Fahrer wie Garen Thomas oder Julien Alaphilippe zu fahren und einfach gegen die mal ein Rennen zu fahren. Ich glaube, das ist allein schon Saisonhighlight genug. Also ich glaube, für die kleinen Teams ist es auch denen völlig wurscht am Ende, wo die abschneiden. Also klar, die werden versuchen, ihre Fernsehminuten zu kriegen und vielleicht auch gibt es den einen oder anderen, der da schon hofft, dass er irgendwie Richtung Top 10, Top 15, Top 20 fahren kann. Aber prinzipiell ist das eine super Sache, gegen die ganz großen Namen mal Radrennen zu fahren. Und ich meine, Garen Thomas, ja, Julien Alaphilippe, Vincenzo Nibali sind jetzt so die mir spontan als Erste einfallen. Das ist ja die Creme de la Creme des Radsports und Fahrer, die vor allem auch die Tour de France und auch generell die großen Rennen in den letzten Jahren geprägt haben.
Marc, warum fahren die Deutschlandtour? Warum sind die jetzt nicht zum Beispiel zur Vuelta gefahren? Jetzt kann man sagen, wer bei der Tour de France gut war, der wird sich natürlich die Mühen der Vuelta jetzt nicht unbedingt dann aufhalsen. Also die Deutschlandtour, ja, so ein guter Kompromiss, um sich dann vielleicht auch für die WM dann vorzubereiten?
Ja, es ist sicher auch ein Thema für einige der WM-Vorbereitungen, da jetzt mitzufahren. Ich meine, Nibali ist schon Giro und Tour gefahren. Dass der jetzt nicht noch die Vuelta fährt, das war klar. Das ist einfach zu viel. Nibali ist das sicher ein interessantes Rennen für die Vorbereitung. Und Erik sagt ja auch schon, in Deutschland fahren viele gerne. Nicht nur gute Straßenrennen, wird wieder top organisiert sein. Und da macht es schon Spaß zu fahren. Und so Leute wie Nibali sind sicher hier, um sich jetzt so ein bisschen einzustimmen, auch für die heiße Phase der Saison, im Saisonfinale. So ein Garen Thomas, das ist natürlich auch so eine PR-Sache. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Garen Thomas die Deutschlandtour gewinnen wird. Aber ist natürlich für den Veranstalter auch extrem wichtig, einfach, dass ein Toursieger dabei ist, oder mit Nibali dann zwei sogar. Da wird man auch ein bisschen mit Ineos gesprochen haben vielleicht, dass sie jetzt nicht irgendwie mit der dritten Garde ankommen und deswegen sind solche Leute einfach da.
Und dann gucken wir doch gleich mal nach einer kurzen Pause, welche Mühen denn sie auf sich nehmen, welche Etappen anstehen. Vier sind's an der Zahl und auf die gucken wir gleich hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportpodcast.de und radsportnews.com. Und bevor wir in die Werbung gehen, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Schaut doch mal bei uns im Programm vorbei. Es läuft ja nicht gerade nur die Vuelta, nicht die Deutschland-Tour, die am Donnerstag anfängt. Bundesliga, alles Mögliche dabei und ganz groß bei uns momentan auch Tennis. Flushing Meadows, US Open stehen an und die Kollegen von Chip in Charge, die sind täglich für euch da mit ihrem Breakfast at Flushing. Morgens gibt's da dann die Highlights der Nacht, dann schon in der Analyse von Andreas Thies und Philipp Joubert. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir in die Analyse der vier Etappen der Deutschlandtour 2019.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und vor allen Dingen den beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Und die nehmen euch jetzt mit auf die vier Etappen der Deutschlandtour 2019. Marc, geht gleich los mit der ersten Etappe von Hannover nach Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Es geht also in den Harz über 167 Kilometer. Ist das schon, weil ich sagte Harz, schon gleich eine Bergetappe oder wie würdest du sie einschätzen? Wahrscheinlich eher nicht, ne, zum Start?
Ja, genau, eher nicht. Man denkt beim Harz natürlich, oha, das wird hügelig. Wer da schon mal war, weiß das, da ist was los. Aber die erste Etappe ist noch so gestaltet, dass es, human zugeht. Das wird sehr wahrscheinlich eine Sprinterankunft werden. Die einzige von den vier Etappen, bei denen man davon ausgehen kann, dass es zu einem Sprint kommt. Ja, wir haben eine Bergwertung bei Kilometer 85, also so knapp zur Mitte. Ansonsten, ja, 16 Kilometer vom Ziel haben wir noch eine kleinere Rampe in einem Ort mit dem Namen Huy. Den wird man kennen in Radsport. Mauer von Huy ist ja sehr bekannt, aber so extrem gefährlich ist dieser Anstieg jetzt nicht. Die Zielgerade in Halberstadt ist ansteigend ein bisschen, gerade so von Meter 600 bis 100 vor Ziel. Das wird was für Jungs wie Caleb Ewan, Ackermann sicher werden. Aber da kann man auf jeden Fall einen Sprint erwarten.
Auf der zweiten Etappe, Erik, von Marburg nach Göttingen, über 202 Kilometer, da wird es dann schon ein bisschen bergiger. Richtig bergig kann man natürlich nicht sagen bei dem Streckenprofil insgesamt, aber doch bergiger. Da sind die reinen Sprinter dann nicht unbedingt die Favoriten.
Nee, ganz im Gegenteil, also da werden es die reinen Sprinter richtig schwer haben, da in Göttingen um den Sieg zu sprinten. Ja, es geht immer so Richtung Nordosten. Ja, so ein bisschen Ausläufer des Sauerlands werden passiert. Es geht an Kassel vorbei. Den ganzen Tag immer so permanent hoch und runter. Also hat wirklich so Ähnlichkeiten mit einem Klassikerprofil. Und dann gibt es ja in Göttingen dann nochmal eine Schlussrunde, die dann noch mehrmals befahren werden muss, wo es dann auch nochmal ja über so kleine giftige Anstiege geht. Es sind auf der gesamten Etappe 2800 Höhenmeter fast. Also da kommt schon einiges zusammen. Und dieser Anstieg auf der Zielrunde, der ist ungefähr 1,1 Kilometer lang, hat zwar im Schnitt nur 4,6%, es hat aber dann doch bis zu 8% in der Spitze und gerade mit dieser ja doch relativ lange Etappe, 200 Kilometer. Wie gesagt, den ganzen Tag immer wieder so kleine giftige Rampen. Das ist am Ende, denke ich, das beste Rezept, dass es wirklich explosiv wird. Und da werden, glaube ich, auf diesen Schlussrunden die Attacken wirklich links und rechts hageln. Ja, und dann gibt es ja auch noch einen Sprint um die Bonussekunden, 8 Kilometer vor dem Ziel, wenn man das letzte Mal oben ist, auf diesem Anstieg. Also wir haben es ja letztes Jahr gesehen, die Deutschlandtour war letztlich ein Sekundenpoker. Und ich glaube, dass das dieses Jahr wieder ähnlich sein wird. Und ja, ist eine Etappe, die taktisch einige Möglichkeiten bietet, anzugreifen und wo man auch als ein Fahrer, der die Deutschlandtour gewinnen will, auf jeden Fall sehr, sehr wachsam sein muss.
Mhm. Auf jeder Etappe gibt es kurz vor dem Ziel diese Bonuswertung. 3, 2, 1 und eine Sekunde Zeitbonifikation gibt es da für die ersten drei. Hast schon gesagt, es kann durchaus entscheidend sein. Letztes Jahr, Nils Poldert, ja um 6 Sekunden nur abgehängt worden von Matej Mohoric. Also da kann es wirklich dann auf jeden Bonussprint dann ankommen. Auch auf der dritten Etappe, Marc, von Göttingen nach Eisenach, 189 Kilometer lang.
Ja, ich glaube, wer die Deutschlandtour gewinnen will, muss auf allen Etappen extrem wachsam sein. Das haben die Streckenplaner und Fabian Wegmann wieder extrem gut hinbekommen. Das war letztes Jahr schon super spannend, wird es dieses Jahr auch. Die dritte Etappe ist auch hügelig, fast permanent im letzten Drittel richtig knackig mit drei Anstiegen, die jetzt alle nicht extrem steil sind und auch nicht extrem lang, aber ja, giftig. Und ja, das auch da, das sind einfach die Hügelspezialisten gefragt. Da wird es viele Attacken geben und das wird einfach Spaß machen, das anzuschauen. Wir haben am Ende eine Finalrunde über 27 Kilometer in Eisenach, kreuzt den Rennsteig, den Höhenweg da im Thüringer Wald, wird auch ja von den Bildern her sicher sehr, sehr schön werden, sich das anzuschauen. Da wird es auf jeden Fall, ja, da werden alle, die die Rundfahrt gewinnen wollen und die Etappe gewinnen wollen, viel attackieren. Wir haben auch hier, ähnlich wie bei der zweiten Etappe und auch schon bei der ersten Etappe, so ja hier 12,5 Kilometer vom Ziel, nochmal einen richtig knackigen Anstieg, wo es auch wieder die Bonussekunden gibt. Wir haben ja bei der Tour de France gesehen, dass das dieses Jahr da auch das Rennen animiert hat, gerade im ersten Teil der Tour. Und da wird sicher auch um diese Bonussekunden gekämpft werden von den Leuten, die da was ausrichten wollen. Das wird sehr interessant. Also von dem Gipfel, vom letzten Anstieg da, das ist bei 439 Meter, geht's da hoch. Da geht's dann nur noch eine Abfahrt runter und dann flach ins Ziel. Das heißt, im Grunde, wer da oben vorne ist, ja, der hat sehr gute Chancen, auch die Etappe zu gewinnen. Und ja, ich muss auch nochmal sagen, Kompliment an die Streckenplaner. Das sieht auf dem Papier erstmal richtig, richtig toll aus, nach ganz viel Action und ja, kann man sich nur drauf freuen.
Und Action, Erik, verspricht dann auch die Schlussetappe. Eisenach nach Erfurt, 159,5 Kilometer, die kürzeste der vier Tagesabschnitte, aber die Königsetappe.
Ja, und sie könnte deutlich kürzer und flacher sein, wenn man von Eisenach einfach nur nach Erfurt möchte. Fährt man einfach nur immer Richtung Osten. Ich weiß nicht, das sind keine 100 Kilometer. Aber es geht den ganzen Tag, ja, fast den ganzen Tag durch den Thüringer Wald. Gerade so in der ersten Rennhälfte zur neuen Ausspanne hinauf und dann auch nach Oberhof, kennt man ja vom Wintersport, ist auch das, ja, ich sag mal, Dach der Deutschlandtour in diesem Jahr mit knapp 822 Metern über dem Meer. Danach kommt es eigentlich topografisch nicht mehr so viel Anspruchsvolles. Also von Oberhof geht es dann eigentlich so über gute 50 Kilometer immer bergab. Und dann kommt man in Erfurt zum ersten Mal über die Ziellinie, die am Ende eines, ja, dann doch nochmal 2 Kilometer langen Anstiegs liegt, den man ja dreimal hoch muss. Beim dritten Mal ist dann oben das Ziel. Von daher kann ich mir jetzt bei der Etappe nicht vorstellen, dass da im Thüringer Wald Entscheidendes in Sachen Gesamtwertung passiert, sondern dass sich das dann wirklich wieder auf die Schlussrunden konzentrieren wird. Es gibt ja auch wieder dann den Bonussprint bei der Einfahrt in die Schlussrunde, wo es Bonussekunden gibt. Und ja, Marc hat es gerade auch schon gesagt, ähnlich wie im letzten Jahr, also ich finde die Streckenplanung, die Art der Etappen ähnelt sehr dem, was im letzten Jahr passiert ist. Und da war es ja wirklich sehr, sehr spannend. Da wusste man bis zum Schluss nicht, wer die Deutschlandtour gewinnt. Das Führungstrikot hat eigentlich fast jeden Tag gewechselt, weil es einfach so knapp war. Und ich glaube, das ist ein Szenario, was wir dieses Jahr wieder erwarten können.
Werden wir gleich mal drauf gucken, wer denn die Favoriten sind, um sich am Ende das rote Trikot, denn der Gesamtführende, der Gesamtsieger kriegt ein rotes Trikot, kein gelbes wie bei der Tour de France. Grün gibt's für den besten Sprinter, blau für den besten Bergfahrer. Übrigens, das sind die weiteren Farben. Gucken wir gleich mal drauf. Auf die Favoritenlage hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Radiotour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit meinen beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Und wir schauen im Rahmen unserer Vorschau auf die Deutschlandtour 2019 jetzt auf den Kreis der Favoriten. Und da müssen wir vielleicht auch mal den ein oder anderen deutschen Fahrer nennen. Machen wir auch gleich, Marc. Aber bevor wir auf die aktuellen Favoriten eingehen, müssen wir auf einen nochmal kurz eingehen, der gar nicht dabei ist in diesem Jahr. Marcel Kittel nämlich. Der hat ja seine Karriere dann doch relativ überraschend beendet. Hast du dich genauso überrascht gezeigt wie viele?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich hatte schon, also es war nur ein Bauchgefühl, aber als ich ihn so bei der Tour de France gesehen habe, als er bei der ARD ein paar Tage dabei war, ein bisschen was erzählt hat, da hatte ich schon so das Gefühl, dem juckt es nicht mehr so in den Beinen, wie das eigentlich sein müsste, wenn man unbedingt nochmal die Tour fahren will. Und er hat ja jetzt sehr viel erzählt, warum er nicht mehr weiterfährt. Das war ja sehr, sehr offen und sehr direkt, dass er gesagt hat, ja, der ganze Druck ist mir zu viel. Ich habe hat einfach die Motivation wirklich gar nicht mehr, sich da so zu quälen, wie man das als Profi-Radsport einfach täglich machen muss. Und fängt jetzt ein neues Leben an. Was er so plant, hat er noch nicht so verraten. Ein bisschen studieren gehen, mal sehen, was das wird. Mich hat es letzten Endes nicht überrascht jetzt eigentlich, dass er wirklich aufgehört hat. Es ist schade für den deutschen Radsport auf jeden Fall. Es gibt wenige Sprinter, die so ein Talent haben wie Marcel Kittel. 14 Tour de France Etappensiege sprechen sowieso für sich. Für den deutschen Radsport ist es schade, aber wir haben natürlich auch das Glück, dass eine Menge junge Leute nachkommen. Und ich wünsche Marcel Kittel auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und finde seine Entscheidung mit der Argumentation, die er hat, auch vollkommen richtig.
Und völlig nachvollziehbar. Den guten Wünschen schließen wir uns natürlich an dieser Stelle dann auch nochmal an. Erik, wer kann denn in die Fußstapfen von Marcel Kittel treten? Stars in Deutschland.
Ja, da gibt's ja auch aktuell schon ein paar, ne? Also so Fahrer wie Toni Martin, John Degenkolb, André Greipel, die ich vorhin schon nannte, das sind ja so mit Marcel Kittel die vier, die letztlich den Radsport in Deutschland wieder so populär gemacht haben mit ihren Erfolgen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass gerade diese Fahrer jetzt bei der Deutschlandtour teilweise nicht dabei sind oder teilweise einfach nicht mehr die Erfolgschancen haben, die sie vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren noch hatten.
Martin und Degenkolb, die fahren auch beide aktuell die Vuelta. Max Schachmann, genau, den du jetzt noch nicht erwähnt hast, der ist aktuell verletzt, aber es sind ja doch ein paar da, die aus der zweiten Reihe so nach vorne stoßen können. Dafür ist die Deutschlandtour ja eigentlich auch da.
Genau, also Max Schachmann würde ich auch jetzt eher in diese neuere, jüngere Garde stecken, aber mit Nils Pullitt gibt es den Vorjahreszweiten dieses Jahr, der wieder dabei ist, der sicherlich sehr, sehr motiviert sein wird. Hat ja letztes Jahr da in Stuttgart auf der Schlussetappe seinen ersten Profisieg und bislang auch einzigen Profisieg gefeiert. Ich glaube, von ihm können wir auf jeden Fall eine sehr, sehr offensive Fahrweise erwarten. Und er ist auch einer, der aus einer reduzierten Gruppe auch mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis im Sprint rausfahren kann. Von daher, ja, aggressiver, offensiver Fahrer. Und ich glaube, das, wir haben ja gerade den Parcours schon ein bisschen erläutert, das ist eine Strecke, die den Angreifern liegt und nicht den Fahrern, die den ganzen Tag nur im Feld warten. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, ob er das, was er da letztes Jahr gezeigt hat, wiederholen kann. Ansonsten, was jetzt Gesamtwertung anbelangt, glaube ich, wird es aus deutscher Sicht eher schwierig. Also es gibt zwar noch Lennart Kemner und Emanuel Buchmann, die jetzt beide bei der Tour extrem überzeugt haben, sind aber beides eher Fahrer, die so die längeren Anstiege dann doch im richtigen Gebirge bevorzugen und nicht so diese kurzen, knackigen Rampen. Klar, Emanuel Buchmann, der wird irgendwie schon sich zeigen. Ich meine, er ist als Tourvierter immerhin gewissermaßen auch ein Publikumsmagnet, denn ja, er hat ja auch dafür gesorgt, dass Deutschland jetzt auf einmal bei der Tour wieder so mitfiebern konnte, mit dem vierten Platz, ganz knapp am Podium vorbei. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir Emanuel Buchmann am Ende im roten Trikot in Erfurt sehen werden. Das würde mich sehr überraschen.
Marc, traust du den beiden, Lennart Kemner und Emanuel Buchmann, mehr zu? Kannst du uns da den deutschen Fans ein bisschen mehr Hoffnung machen auf die beiden? Oder sagst du auch, naja, das, was Erik sagt, stimmt schon irgendwo?
Ja, das stimmt definitiv, was Erik sagt. Also ich glaube auch, dass wir am meisten auf Nils Polit schauen können. Ja, den werden wir jeden Tag, außer vielleicht am ersten, in der Attacke sehen. Kennen wir ja sowieso von ihm. Er versucht es auch, wenn das Profil ihm nicht so liegt, aber die Etappen liegen ihm. Das ist alles nicht zu schwer für ihn, keine langen Anstiege. Ja, Emu bräuchte lange Anstiege. Wir wissen alle, dass er nicht der spritzigste ist. Das ist vielleicht noch so seine einzige größere Schwäche in Anführungszeichen, dass er einfach ja nicht so in kleinen giftigen Anstiegen, da sieht man ihn einfach nicht vorne. Das liegt ihm nicht. Ich denke aber auch, er wird sich zeigen. Ich glaube auch, dass die Form noch immer ganz gut sein wird und er wird auf jeden Fall ein paar Mal was probieren. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht unbedingt da auf dem Podium am Ende. Lennart Kemner, ja, war ja sensationell, was er bei der Tour gemacht hat. Da frage ich mich jetzt erstmal sowieso, wie die Form bei ihm ist. Er ist jetzt zwei Rennen nach der Tour gefahren in London, Surrey, ist er 92. geworden, ist der Classics, hat er vorzeitig aufgegeben. Ist für mich völlig offen. Von ihm erwarte ich jetzt aber auch nicht, ich glaube, dass er motiviert sein wird und dass er auch was zeigen wird. Aber da muss man abwarten. Das sehe ich. Ich würde Lennart Kemner jetzt nicht zu den Favoriten zählen, auf keinen Fall für den Titel.
Wer sind denn aus deiner Sicht die Siegfavoriten? Da müssen wir dann schon international werden.
Ja, plus Nils Pollitt.
Ja, gut.
Aus deutscher Sicht, ja. Ansonsten, ja, da gibt's eine ganze Reihe an Fahrern, die da in Frage kommen. Ich würde mal anfangen mit einem, der für mich ein ganz heißer Kandidat ist, Diego Ulissi. Perfekt eigentlich. Das Profil für ihn ist sehr stark in so hügeligen Terrain, ist antrittsschnell, hat vor allen Dingen auch zur letzten Zeit, dass seine Form stimmt, ist Dritter bei der Polen-Rundfahrt geworden. Ja, United Emirates ist auch ganz gut besetzt, hat noch Dan Martin dabei. Der könnte eventuell auch, wenn die Form denn da ist, das weiß ich nicht genau, das muss man abwarten, theoretisch auch vorne mitfahren. Ist auch jemand, der bei den Dan-Klassikern schon gezeigt hat, dass er diese kurzen, schnellen Anstiege gut hochkommt. Ja, das Ulissi ist auf jeden Fall für mich ein heißer Kandidat. Ja, ansonsten kann man noch eine ganze Menge Namen nennen. Vielleicht fangen wir mal noch mit Decoin und Quickstep an. Die haben meines Erachtens die stärkste Mannschaft da am Start. Mit Herrn Alaphilippe. Der ist natürlich, wenn er will, wenn die Form irgendwie da ist, wäre er theoretisch da nicht schlagbar. Das ist ja alles, was die da fahren, ist genau sein Ding. Die ganzen kleinen Anstiege da, wenn die Form da ist wieder, dann fliegt der da einfach weg. Muss man aber auch abwarten. Das zweite Renneinsatz nach seiner Wahnsinnstour. Der hat dabei in seinem Team den wohl spannendsten Jungfahrer, den es im Moment gibt, Remco Evenepoel. ja, kommender Megastar in meinen Augen. Und der hat gerade brutale Topform. Hat die Klassiker San Sebastian gewonnen, hat das Zeitfahren bei der EM gewonnen, im Juni auch noch die Belgien-Rundfahrt gewonnen gehabt. Auf den bin ich sehr gespannt, auch das Profil passt für ihn. Also auf die beiden muss man auf jeden Fall achten. Muss man mal sehen, wie die ihre Rollen da verteilen. Im Team ist auch noch Kasper Askren, der kann das auch. Und dann haben sie auch noch Enric Mas dabei, Vuelta Zweiter letztes Jahr. Also ganz, ganz starke Truppe und da von denen kann auch was kommen.
Erik, wer ist aus deiner Sicht international derjenige, der da Nils Pollitt am ehesten Konkurrenz machen wird?
Ich glaube sogar bei Deceuninck Quickstep, da muss was kommen. Also da kann ja nicht nur was kommen, da muss ja fast schon. Also wenn du vier solche Namen mitnimmst, einer muss ja liefern. Bei Alaphilippe bin ich mal gespannt. Sehe ich ganz genauso, also er hätte auch Mitglied im Organisationskomitee der Deutschlandtour sein können, so wie die Strecken aussehen. Aber letztes Jahr hat er ja auch nach einer sehr, sehr guten Tour dann im Herbst versucht, irgendwie so alles zu gewinnen, was er noch mitgefahren ist. Hat es auch bei der Klassiker San Sebastian geschafft, hat es dann auch bei der Tour of Britain geschafft und dann bei seinem großen Saisonhighlight der WM, ja, war dann so ein bisschen die Luft raus in der entscheidenden Rennphase. Und ich habe neulich einen längeren Beitrag über ihn gelesen auf einer englischen Radsportseite, wo er auch gesagt hat, er will es dieses Jahr im Herbst ein bisschen dosierter angehen, um dann wirklich bei der WM die Topform zu haben. Deswegen muss man mal gucken, wie er jetzt gerade nach dieser Tour, wo er ja wirklich 2,5 Wochen oder eigentlich 3 Wochen lang jeden Tag über dem Limit gefahren ist, wie er sich davon erholt hat. Für mich ein ganz heißer Kandidat, noch sehr jung, aber Mark Hirschi von Sunweb, immerhin U23-Weltmeister letztes Jahr. Und fährt auch eine sehr, sehr gute Profisaison. Sehr, sehr gute erste Profisaison. War jetzt kürzlich Dritter bei der Klassiker San Sebastian. Im Frühjahr schon Zehnter beim E3-Preis. Also auch Rennen, die über so kurze, knackige Rampen führen. Hat auch aus den Gruppen raus noch einen recht guten Sprint. Kann sich da also auch durchaus mal die ein oder andere Bonussekunde sichern. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn Mark Hirschi da... Sunweb auch als deutsches Team haben sicherlich auch ein Interesse daran, sich bei der Deutschlandtour gut zu verkaufen. Und gerade wenn Lennart Kemner jetzt vielleicht nicht mehr die Form von der Tour hat und auch das Profil ihm nicht so ganz entgegenkommt, dann könnte ich mir so einen Mark Hirschi durchaus vorstellen, dass der bei der Deutschlandtour auf Gesamtsieg versucht zu fahren.
Also interessante Einblicke. Was glaubst du noch? Gibt es noch ein paar Namen, Marc, die du noch auf dem Zettel hast? Wenn wir so ein bisschen weiter gucken, wir haben ja einen Namen, der auch noch mit auf dem Zettel sicherlich steht. Vorhin auch schon mal erwähnt, als wir ja gesagt haben, wer alles eben mitfährt. Vincenzo Nibali, was glaubst du denn, wird der machen?
Ja, Vincenzo Nibali fährt mit. Also mich würd's schon überraschen, wenn er den Sieg fahren würde. Zuzutrauen ist ihm das natürlich. Er ist seit der Tour kein Rennen mehr gefahren. Bereitet sich sicher auch auf die WM vor als nächsten Saisonhöhepunkt oder letzten Saisonhöhepunkt. Bei Bahrain Merida ist noch Damiano Caruso mit ihm dabei. Der ist letztes Jahr Fünfter bei der Deutschlandtour geworden. Man muss abwarten. Also Caruso würde ich fast eher vermuten, dass er so der Mann fürs Gesamtklassement jetzt sein wird bei der Deutschlandtour. Aber Nibali ist so ein bisschen, ja, muss man bei so einer Rundfahrt muss man ihn so ein bisschen als Dark Horse sehen. Wenn er will und wenn er die Form wieder aufbaut, schon auf so einem Level ist, dann hat er natürlich die Fähigkeiten, auch bei dem Profil da um den Sieg mitzufahren. Aber mein Gefühl sagt mir eher, dass sie mit Caruso gehen.
Ihr habt noch einen Italiener auf eurem Zettel beim erweiterten Kreis. Erik, Enrico Gasparotto, der Mann ist da auch schon fast 40.
Ja, gefühlt ist er schon über 40.
Ja, er ist also 37, also jetzt habe ich ihn älter gemacht, als er ist, aber.
ist auch so ein Mann, der, wenn man ihn auf dem Zettel hat, dann wundert man sich manchmal, okay, das war jetzt aber irgendwie nichts und dann hat man ihn wieder nicht mehr auf dem Zettel und auf einmal ist er da. Und jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo man so denkt, ja, Gasparotto, wann hat der eigentlich das letzte Mal irgendwie was gerissen? Und dann, schwupps, fährt er unter die Top 3. War auch schon zweimal Sieger beim Amstel Gold Race. Stand auch schon ansonsten auch mehrfach auf dem Podium. Ist ein Mann für so ein Profil, definitiv. welches Team oder welche Fahrer ich auf jeden Fall auch noch in den Ring schmeißen würde, sind die Fahrer vom Team Ineos. Also mit Pavel Sivakov, Riesentalent, Sieger der Polen-Rundfahrt, Michael Kwiatkowski, Garen Thomas, bei denen muss man natürlich schauen, wie die Form nach der Tour ist. Gerade Kwiatkowski hat da ja nun nicht so sehr überzeugt. Aber wenn er die Form hat, ist das auch ein Profil, was, was ihm auf jeden Fall liegt. Und man muss natürlich auch immer der Statistik trauen, seit die Deutschland-Tour, also im letzten Jahr war es ja so, dass der Sieger der Bing-Bang-Tour auch die Deutschland-Tour gewonnen hat. Laurens de Plus ist es in diesem Jahr, der die Bing-Bang-Tour gewonnen hat. Ist ja auch eine ähnliche Charakteristik mit so ja Etappen, die kurze, knackige Anstiege beinhalten. Würde mich auch nicht wundern, wenn Laurens de Plus jetzt bei Jumbo-Visma bei der Deutschlandtour auch versucht, auf Gesamtsieg zu gehen. Gerade wenn jetzt die ganzen Bergfahrer von Jumbo eigentlich alle bei der Vuelta gerade am Start sind, um dort auf Gesamtsieg zu fahren. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er da freie Fahrt bekommt und versuchen wird, an den Sieg bei der Bing-Bang-Tour dann noch den Sieg bei der Deutschlandtour dran zu hängen.
Noch ein rotes Trikot für seinen Trophäenschrank. Sind wir gespannt, werden wir natürlich ein genaues Auge drauf haben. Nach einer kurzen Pause schauen wir auf die, die vielleicht das grüne Trikot am Ende überstreifen wollen und vielleicht auch können. Die Sprinter nämlich, das ist gleich unser Thema hier im Rahmen unserer Vorschau auf die Deutschlandtour bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportpodcast.de und radsportnews.com.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Die Vorschau auf die Deutschlandtour hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei der Vorstellung derjenigen, die am Ende was Zählbares mit nach Hause nehmen können, also ein Sieg vielleicht auf einer der Etappen oder ein Wertungstrikot, wie zum Beispiel das Sprinttrikot, das Trikot des grünen, beziehungsweise das grüne Trikot des besten Sprinters, so muss es heißen. Und da haben wir natürlich auch ein paar Deutsche, die sich da ja, Hoffnung machen, das Ding am Ende dann auch überstreifen zu können. Marc, Pascal Ackermann zum Beispiel würde mir da einfallen.
Ja, würde mir auch reinfallen. klar, Ackermann ist ein ganz heißer Kandidat für das Sprinttrikot und auch gerade für die erste Etappe. Das wird meines Erachtens ein Zweikampf auf der ersten Etappe zwischen Caleb Ewan und Pascal Ackermann. Das sind die beiden ganz, ganz, ja, man muss Ackermann ja mittlerweile wirklich schon zu den großen Namen zählen. Ich meine, wer das Sprinttrikot beim oder das Punktetrikot beim Giro gewinnt, ist ein Weltklasse-Sprinter. Dann ist Caleb Ewan da, 2 Etappensiege beim Giro, 3 Etappensiege bei der Tour. Letzten Sonntag 2. bei den Hamburg Cycle Classics. Die Form ist also auch da. Das wird Ewan gegen Ackermann werden, denke ich, auf der ersten Etappe. Danach wird es für beide und auch für alle anderen Sprinter schwer, weil es eigentlich das Profil zu hart ist. Da sind auf jeden Fall die beiden Top-Namen von den Sprintern, die da sind. Dann ist Alexander Christoph auch noch ein großer Name, kommt dieses Jahr nicht so richtig in die Pötte. 4. immerhin bei den Hamburg Cycle Classics zu Lex und auch 4. bei der EM, also ein bisschen unglücklich, 2-mal Podium knapp verpasst, aber zeigt, Form ist da. Ja, Marc Deutschland auch hat 4-mal Eschborn Frankfurt gewonnen. Den muss man auch im Zettel haben. Den muss man vielleicht auch für die für die Etappen 2, 3, 4 so ein bisschen auf dem Zettel haben, weil der ist auch in der Lage, ja, so ein paar Hügel mitzunehmen. Das könnte auch noch mitfahren, ein bisschen vorne, muss man mal sehen. Deswegen vielleicht auch eher noch ein Kandidat fürs Punktetrikot, weil es da ja auch Sprintwertung unterwegs geben wird auf den anderen Etappen, wo er vielleicht ein paar Punkte mehr mitnehmen kann als die anderen. Da muss man mal schauen. Ansonsten von den Sprinternamen haben wir noch Sonny Colbrelli da. Den haben wir bei der Tour auch häufig vorne mit dabei gesehen. Ist meistens jemand, der ja auf gute Plätze kommt, aber nicht gewinnt. Aber könnte ja bei der deutschen Tour auch ein Kandidat sein, auf jeden Fall für einen Etappensieg. Ja, ganz am Anfang. Und ja, dann haben wir natürlich noch André Greipel, von dem wir alle hoffen, dass er es vielleicht jetzt nochmal schafft. Bei den zwei Classics war er nach Platz 11, muss man ein Ausrufezeichen setzen, hinter die 11, sehr zufrieden. Hat gesagt, dass seine Beine sich richtig gut anfühlen. Also da merkt man einfach, aus welchem Tal er kommt, wenn er mit einem 11. Platz in einem Massensprint bei den Hamburg Cycle Classics zufrieden ist. Ja, man muss gucken. Auf der ersten Etappe hat er auf jeden Fall seine einzige Chance, danach wird es viel zu schwer. Selbst die erste Etappe könnte, weil sie doch ein bisschen wellig ist, schon zu viel werden für ihn, aber ich drücke ihm die Daumen, dass er da vorne reinfahren kann.
Das drücke ich natürlich auch. Ich hatte ihm ja bei der Tour de France bei unserem Tippspiel ja auch schon Chancen ausgerechnet, für einen deutschen Sieg zu sorgen. Das hat ja dann auch, jetzt kann man nicht sagen, knapp nicht geklappt. Es hat eigentlich gar nicht geklappt. Er war ziemlich weit weg. Erik, kannst du uns denn Hoffnung machen, dass es, oder glaubst du, dass es ein bisschen besser läuft für Greipel? Ist dieser 11. Platz bei den Cycle Classics, von dem er ja sagt, okay, ich habe gesehen, die Beine sind da wirklich so ein Indikator, dass es jetzt bei der Deutschlandtour dann auch was geben kann, dass er im Golf, würde man sagen, in Contention ist?
Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Also in Hamburg war sicherlich das Sprinterfeld nochmal deutlich namhafter, wenn man sieht, wer dort alles am Start stand. Da waren ja dann noch so Fahrer wie Viviani oder Peter Sagan mit dabei. Ich traue ihm schon zu, dass er auf dieser ersten Etappe da in die Top 10 fahren kann, vielleicht auch in die Top 5, aber ich glaube, gerade die Zielgerade ist ja dann doch auch ein bisschen ansteigend. Und da sind dann einfach so eine Fahrer wie Pascal Ackermann oder Caleb Ewan, Alexander Christoph, auch ein Sonny Colbrelli, die haben da einfach ein bisschen mehr Bums, würde ich sagen, um so eine Rampe zu überstehen. Also so in seinen besten Jahren, da konnte André Greipel das auch, solche Etappen zu gewinnen. Aber ich glaube, da kommt für ihn jetzt die Deutschlandtour einfach so, ja, 3-4 Jahre zu spät. Also so vor 3-4 Jahren, als er so auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, wäre da sicherlich der Top-Favorit gewesen. Deshalb bin ich da eher skeptisch. Bei dem ich gar nicht so skeptisch bin, dass er vielleicht sogar auch die Auftakt-Etappe gewinnen kann, das ist Kees Bol von Sunweb. Hat immerhin schon 3 Saisonsiege geholt, unter anderem einen bei der Kalifornien-Rundfahrt. Hat ja bei, jetzt muss ich lügen, war das Nokere Korse oder Handsame Klassik? In diesem Bergaufsprint auf Kopfsteinpflaster hat er ja Pascal Ackermann geschlagen. Und die erste Etappe jetzt bei der Deutschlandtour, die geht ja auch leicht bergauf. Und auch der Etappensieg bei der Kalifornien-Rundfahrt von Kees Bol war auch am Ende von einer Etappe, wo das Finale doch nochmal mit einer kleinen Welle versehen war, wo es viele Attacken gab, wo er sich dann mit drüber geekelt hat und dann Fahrer wie Peter Sagan geschlagen hat. Von daher ist vielleicht einer, den man jetzt nicht so extrem auf dem Zettel hat, gerade wenn man sich so auf die Namen Ackermann und Ewan, die ja so bei der Tour und beim Giro die dominierenden Sprinter waren, wenn man sich auf die beiden konzentriert, aber so ein Kees Bol am ersten Tag, Führungstrikot, das würde mich jetzt auch nicht allzu sehr überraschen.
Mal gucken, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Wer sind denn so die Dark Horses, wo ihr sagt, naja, das könnten auch zum Beispiel mal ein deutscher Nachwuchsfahrer sein, der diese Chance der Deutschlandtour tatsächlich nutzt, sich ins Rampenlicht fährt, da so ein bisschen für Aufsehen sorgt? Aus den kleineren Teams, vielleicht aber auch aus den großen Teams, jemand, der da in der Lage ist, dann einfach mal ein kleines Ausrufezeichen zu setzen, Marc?
Ja, wir haben eine ganze Menge richtig spannender deutscher Nachwuchstalente dabei. Ob die jetzt wirklich in der Lage sind, da ein Ausrufezeichen zu setzen, weiß ich auch nicht, aber man kann sicher mal ein paar Namen nennen. Zwei würde ich da vielleicht ganz oben sehen. Zum einen Jonas Rutsch, ganz, ganz interessanter Fahrer, 21 Jahre alt, von Lotto Kernhaus. Ist, ja, wahrscheinlich unser größtes Rundfahrttalent, was wir im Moment in der Altersklasse haben, mit Georg Zimmermann vielleicht zusammen. Es hat bei der Tour de l'Avenir, das ist ja die Nachwuchsrundfahrt schlechthin, sehr gut ausgesehen, vor ein paar Wochen noch, bis er auf Etappe gestürzt ist in aussichtsreicher Position, hat dann eine Schnittwunde am Zeigefinger, musste aussteigen, hat schon jetzt einen Zweijahresvertrag bekommen für ab nächste Saison bei Education First, also World Tour Team, ein starkes World Tour Team, ist auch im Moment Zweiter der Radbundesliga, ja, für mich ein sehr, sehr talentierter Fahrer, den ich auch gespannt bin bei der Deutschlandtour, ob er sich da zeigen wird, wird für ihn auch einfach eine große Gelegenheit, gegen so große Namen zu fahren, wie Geraint Thomas und Julien Alaphilippe, wird sicher top motiviert sein und auch, ja, wird sich von dem Sturz wohl erholt haben und eine gute Form haben. Sein erstes, das passt sehr wunderbar, sein Saisonhöhepunkt war Tour de l'Avenir und jetzt die Deutschlandtour. Also das traue ich ihm was zu, bin gespannt. Ja, dann haben wir noch einen, ja, Max Kanter ist auch so ein Nachwuchstalent, ist auch erst 21, fährt schon für Sunweb, fürs World Tour Team, war aber das ganze Jahr aber verletzt, ist schneller Mann, fährt jetzt aber erst sein zweites Rennen wieder, gab sein Comeback bei der Polen-Rundfahrt. Ja, da muss man mal gucken, da erwarte ich jetzt noch keine großen Sprünge nach so einer langen Verletzungspause, wird, ja, gehe ich schwer von aus, den Sprint für CS Pol anfahren, bin ich übrigens auch bei Erik, ist für mich auch ein heißer Kandidat noch für das erste rote Trikot. Muss man mal schauen, also Jonas Rutsch und Max Kanter sind auf jeden Fall zwei Namen, die ich nennen würde, wenn es um talentierte Nachwuchsfahrer gibt, die wir da sehen werden bei der deutschen Tour.
Erik, wie stehst du dazu, zu diesen Namen, gerade zu Jonas Rutsch?
Ja, sehe ich ganz genauso. Wer jetzt schon, oder er hat ja schon ziemlich früh diesen Profivertrag bei Education First bekommen. Und er hat ja in diesem Jahr einfach mit seinen Ergebnissen gezeigt, dass er ein sehr, sehr gutes Jahr hat und dass er ein sehr, sehr großes Talent ist mit seinen 21 Jahren. Man muss natürlich jetzt schauen, wie er diesen Sturz bei der Tour de l'Avenir mit der Schnittwunde am Zeigefinger verkraftet hat. Aber ansonsten, ja, er kommt gut so eine kurzen, giftigen Rampen hoch. Das ist ja bei der Deutschlandtour schon ausschlaggebend, dass man das kann. Ja, wie weit es jetzt nach vorne geht, wird sicherlich auch davon abhängen, wie jetzt solche Fahrer wie Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, wie ernst die jetzt die Deutschlandtour schon nehmen oder ob das für die nach der Tour de France eher wieder so ein Zurückfinden in den Rennrhythmus ist. Aber so ein Jonas Rutsch, der am Ende in die Top 10 oder Top 15 fährt, würde mich jetzt nicht allzu sehr überraschen.
Also, dann sind wir gespannt auf die Deutschlandtour 2019, hoffen natürlich auf vier spannende Tage. Zu sehen sein wird das Ganze bei den Kollegen von ARD und ZDF, also öffentlich-rechtliches Fernsehen mit der Deutschlandtour. Marc, du hattest eingangs schon gesagt, das ist dann auch für die Teams, die dabei sind, dann auch schon eine gute Sache, dass es öffentlich-rechtlich läuft. Normalerweise die Radsportsaison ja im Großteil bei Eurosport zu verfolgen. Macht das wirklich so einen Unterschied, welcher Sender jetzt überträgt? Sind die Teams da sehr erpicht drauf, hauptsächlich im Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich laufen zu können?
Das Publikum unterscheidet sich natürlich. Wir gucken alle Eurosport, wir Radfreaks, wir gucken uns da alle Rennen an, aber ARD und ZDF haben natürlich eher ein Mainstream-Publikum, das gerne Sport guckt, Sport interessiert ist und sicher auch Radsport interessiert ist, aber vielleicht hauptsächlich die Tour de France guckt und aber dann jetzt halt auch, wenn ARD und ZDF übertragen, auch die Deutschlandtour guckt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch ein gutes Zeichen, dass ARD und ZDF das übertragen. Es wird meines Erachtens auch ihr Auftrag als öffentlich-rechtliche Sender eine Deutschlandtour zu übertragen, ist für mich Pflicht. Ähnliches Beispiel fand ich gut. Letztes Wochenende haben sie halt auch die Cyclassics im Programm gehabt in der ARD. Das ist für mich ein Muss. Und auch das Hockey-EM-Finale kurzfristig der Frauen. Das gehört einfach dazu, dass nicht jeden Tag nur Fußball gezeigt wird. Wenn man öffentlich-rechtlich ist und Gebühren verlangt von uns allen, da ist das schon wichtig. Und ja, für die kleinen Teams ist das enorm wichtig. Und die Einschaltquoten sind natürlich bei Eurosport noch geringer als bei ARD und ZDF. Das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Und Radsport kriegt ihr natürlich auch bei uns hier bei Radiotour auf meinsportpodcast.de. Könnt alles nachlesen bei den Kollegen von radsportnews.com. Da entgeht euch überhaupt nichts. Wir arbeiten deshalb auch zusammen auf meinsportpodcast.de. Die akustische Untermalung bzw. die akustische Version der Sachen, die ihr dann auch dann aufgedröselt in kleinen Happen auch bei radsportnews.com in schriftlicher Form kriegt. Das war unsere Vorschau. Ich würde mal sagen, wir lassen das mit den Tipps heute tatsächlich mal. Wir wollen niemandem bei der Deutschlandtour tatsächlich Böses wünschen, nachdem das mit der Vuelta nicht so gut geklappt hat.
Ein Veto.
Von mir auch. Also ich finde gerade die Deutschland so unvorhersehbar, finde ich. Na gut. Da wäre es schon mal interessant.
Cut.
Na gut, nö, wir machen keinen Cut. Wir machen einfach weiter. Hart, das wird hier mehrheitsmäßig entschieden. Wenn ihr gerne tippen wollt, dann macht ihr das doch. Marc, deine Tipps?
Hast du dir denn schon was überlegt oder hörst du jetzt erstmal was hier?
Nein, ich höre jetzt, was ihr sagt, und ich staub dann nachher ab.
Und behaupte das Gegenteil.
Ist selbstverständlich.
also ich würde mal tippen, Diego Ulissi ist für mich ein heißer Kandidat, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, starke Form. Perfekt passendes Profil. Ich setze Ulissi auf Platz 1. Dann setze ich Evenepoel auf Platz 2. Aus ähnlichen Gründen. Starke Form, passendes Profil. Mannschaftstaktik muss man abwarten, aber wir vermuten ja alle, dass Alaphilippe da jetzt nicht unbedingt auf Sieg fährt. Platz 3. Wünsche ich mir Nils Polit. Vermute ich aber eher. Den haben wir vorhin gar nicht genannt, wird zwar nicht zugekommen, Alexei Lutsenko, auch jemand, für den das Profil da, ja, wie maßgeschneidert ist, diese knackigen kleinen Anstiege kann er sehr gut, auch da stimmt die Form, er hat vor kurzem das Arctic Race of Norway gewonnen, auch mit einem, ja, schon ähnlichen Profil und, deswegen Ulissi 1, Evenepoel 2, und Alexei Lutsenko auf der 3. Und dazu, wenn wir auch noch Etappensiege für Deutsch tippen sollen, dann gehe ich, dann hoffe ich auf einen Etappensieg. Ob das jetzt Ackermann ist oder jemand anders. Na gut, ein Etappensieg durch Ackermann.
Okay, das ist erstmal notiert. Erik, deine Tipps.
Ja, gute Frage. Macht auf jeden Fall Sinn, was Marc da so sagt. Also bei dem Etappensieg durch Pascal Ackermann würde ich sehr, sehr gern mitgehen. Gesamtwertung. Ich gehe einfach mal auf Marc Hirschi. Ich trau ihm das zu, dass er das Ding gewinnen kann. Auf Platz 2 sehe ich einen Laurens de Plus von Jumbo Visma. Und Platz 3 geht an Megatalent Remco Evenepoel. Und aber alles wirklich in ganz, ganz knappen Sekundenabständen und kann auch genauso gut komplett andersrum aussehen, das Podium. Es ist wirklich sehr schwer vorherzusagen, aber ich sage Hirschi vor De Plus vor Evenepoel.
Okay, dann lege ich mich auch fest. Etappensieg André Greipel. Ich versuch's einfach nochmal. Ich habe es bei der Tour versucht, ich habe ihm die Daumen gedrückt. Ich glaube nicht dran, aber ich würde es ihm tatsächlich wünschen. Und warum soll man nicht auch mal das Herz sprechen lassen, auch in so einer Sendung? Und ihr seid ja schließlich die Experten, nicht ich. Ich bin ja nur der Moderator mit gepflegtem Halbwissen. Deshalb André Greipel gewinnt das Ganze. Gewinnt eine Etappe, nicht das Ganze. Das Ganze gewinnt aus meiner Sicht Laurens de Plus. Da würde ich sagen, das Argument, was Erik vorhin aufgezählt hat, Big Bang Tour gewonnen, genauso wie Moritz im letzten Jahr, das finde ich schon mal gut. Vor allen Dingen habe ich ihn auch ein paar Mal gesehen in dieser Saison, ein paar Mal genau hingeguckt und fand das schon sehr stark, was er da durchaus auch leisten kann. Von daher stimme ich dem zu, dass er auf jeden Fall da mit in den Favoritenkreis gehört und für mich gehört er dann eben mal an die 1. Zweiter wird wieder Nils Polit. Tut mir ein bisschen leid für ihn, dass er dann auch in diesem Jahr wieder zu kurz kommt. Jetzt wollte ich fast sagen, Dritter wird dann Emanuel Buchmann, glaube ich aber leider nach der starken Tour nicht, dass er so wieder in der Lage ist, dann auch auf diesem Terrain dann tatsächlich, weil wir gesagt haben, er liebt eher die langen Berge, dann auch deshalb hier bei der Deutschlandtour dann auch erfolgreich zu sein. Von daher sage ich, Nummer 3 wird dann in diesem Jahr bleiben wir aber bei Ulissi. Fand ich ganz gut, Marc. Den nehmen wir auch. Der ist Dritter dann am Ende.
Ja, clever.
Ist alles notiert.
Ist notiert, auf, wird gegen mich verwendet. Und ich hoffe, dass sich keiner von den dreien dann verletzt. Ich hoffe, dass überhaupt keiner verletzt, aber erst recht keiner von den dreien, weil sonst bin ich wieder schuld.
Ja.
Toi, toi, toi.
Also, ihr werdet es überprüfen zu Hause. Wer sich verletzt, da könnt ihr euch bei uns dann beschweren hier. Die Adressen, an die ihr euch wenden könnt, die stehen dann in den Shownotes unter diesem Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, und dann hoffe ich, dass alles gut geht und wir uns dann auch alle bald wieder hören hier bei Radiotour beim nächsten Podcast in Sachen Radsport. Vielen Dank an Marc und an Erik.
Ja, danke auch.
Danke auch, hat Spaß gemacht, wie immer.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey!
Radio Tour, der Radsport Talk.
In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.